Nachdem wir Lektion 3 auf zentrale Aspekte der Predigt eingegangen sind, die wir berücksichtigen müssen, um effektiv zu predigen, wollen wir nun in Lektion 4 auf unterschiedliche Formen der Predigt eingehen. Also unterschiedliche Formen der Predigt. Und die klassische Form der Predigt, wie wir auch schon in Lektion 3 gesehen haben, ist die Auslegungspredigt. Doch neben dieser Form, neben der Auslegungspredigt, gibt es noch viele andere Formen, die wir kennen müssen. Es gibt zum Beispiel das biografische Predigen, wo man über Personen aus der Bibel biografisch predigt. Es gibt aber auch die thematische Predigt oder auch eine Lehrpredigt, welche ein Thema gesamtbiblisch behandelt. Und da es unterschiedliche Formen der Predigt gibt, möchte ich in dieser Lektion auf zwei bestimmte Formen eingehen und dann anschließend auf zwei Aspekte, die in jeder dieser Formen enthalten sein müssen. Also die zwei wichtigsten Formen, die am häufigsten Anwendungen finden, auf die ich eingehen will, ist die Auslegungspredigt und die Themenpredigt. Wie gesagt, es gibt noch mehr, aber ich denke, diese zwei Formen der Predigt, die werden uns am meisten begegnen, die Auslegungspredigt und die Themenpredigt. Und dann will ich auf die zwei Aspekte eingehen, die in jeder Predigt enthalten sein muss. Und das ist erstens das Christuszentrierte Predigen und zweitens das anwendungsbezogene Predigen. Also das sind die vier Hauptpunkte, auf die wir jetzt eingehen wollen. Erstens auslegend Predigen, zweitens thematisch Predigen, drittens Christuszentriert Predigen und viertens anwendungsbezogen Predigen. Lass uns also zum ersten Hauptpunkt kommen, auslegend Predigen. Wir haben bereits gesehen, dass auslegend Predigen die wichtigste und auch am häufigsten angewendete Form der Predigt ist. Oder mit anderen Worten, auslegendes Predigen findet sich eigentlich in jeder Form, egal ob du thematisch oder biografisch oder der Lehrpredigt hältst. Es muss immer auslegend sein. Auslegend Predigen bedeutet nicht nur, ein biblisches Buch Kapitel für Kapitel und Vers zu Vers auszulegen. Auslegend Predigen bedeutet, jeden Vers, den du beleuchtest, in jeder Form der Predigt, in seinem grammatikalischen und historischen Kontext zu beleuchten und anzuwenden auf den heutigen Zuhörer. Da dieser Aspekt, diese Form der Predigt, also auslegendes Predigen, so zentral ist, wollen wir nun zunächst eine Definition erarbeiten, um zu verstehen, was auslegendes Predigen eigentlich ist. Und dann anschließend werde ich einige Beispiele aus dem Neuen Testament anführen, um die Auslegungspredigt zu begründen. Dort werden wir sehen, dass die Personen aus der Bibel selbst auslegend gepredigt haben. Also lasst uns zunächst eine Definition der Auslegungspredigt erarbeiten. Und hierbei möchte ich drei Definitionen von unterschiedlichen Männern vorlesen und erklären und dann selbst eine Definition vorstellen. Helge Stadelmann definiert die Auslegungspredigt in seinem Buch Evangelikale Predigtlehre, ist noch antiquarisch erhältlich, aber ist sehr zu empfehlen, folgendermaßen, Helge Stadelmann sagt, Auslegungspredigt ist die autoritative und motivierende Entfaltung einer biblischen Aussage, die in demütiger Hochachtung vor dem biblischen Wort durch eine genaue Auslegung des Textes erarbeitet wurde und durch den Heiligen Geist auf den Prediger sowie durch ihn in liebevoller Bemühung auf seine Hörer angewandt wird. Ich versuche es nochmal zu erklären. Stadelmann geht in dieser Definition auf einige Punkte ein, und zwar beinhaltet Auslegungspredigt zum einen, dass der Prediger vollkommen von der Inspiration und Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes überzeugt ist. Er ist überzeugt davon, dass die Bibel Gottes gehauchtes Wort ist. Und mit dieser demütigen Haltung geht der Prediger dann an Gottes Wort, um die Aussage des biblischen Textes zu erarbeiten und dann diese Aussage auf sich selbst anzuwenden und dann diese Aussage auf die Zuhörer anzuwenden. So definiert Stadelmann die Auslegungspredigt. Henry Robinson schreibt in seinem Buch Folgendes über Auslegungspredigt. Auslegungspredigt ist im günstigsten Fall die Darlegung biblischer Wahrheit, die sich daraus ableitet und dadurch vermittelt wird, dass man einen Abschnitt in seinem historischen, grammatischen Zusammenhang und durch den Geist geleitet studiert, was der Heilige Geist zuerst auf das Leben des Predigers und dann durch ihn auf das seiner Gemeinde anwendet. Okay, hier finden wir Parallelen von Robinson zu Stadelmann, aber er geht noch auf einiges mehr ein. Robinson geht in seiner Definition darauf ein, dass der Prediger den Bibeltext in seinem historischen und grammatischen Zusammenhang studiert. Das heißt, der Prediger studiert den Bibeltext und versucht die Frage zu beantworten, was dieser Text dem damaligen Zuhörer zu sagen hatte, also historisch. Und er studiert die Wörter, die Wortbedeutungen und den Satzbau, um zu verstehen, was der Vers auch grammatikalisch zu sagen hat, und arbeitet somit eine zeitlose Wahrheit aus dem Text heraus, wendet diese Wahrheit auf sich selbst an und dann auf seinen Zuhörer. Das waren die ersten zwei Definitionen von Stadelmann und Robinson. Und eine dritte Definition, weil wir von Lloyd-Jones hören, Ian Murray, der Biograf von Lloyd-Jones, er erklärt, was Lloyd-Jones unter einer Auslegungspredigt verstand. Die ist jetzt nicht so technisch, aber doch tiefgehend. Ich zitiere ihn. Murray sagt über Lloyd-Jones, wahre Auslegungspredigt ist daher lehrhafte Predigt. Sie ist eine Predigtweise, die von Gott her den Menschen auf bestimmte Wahrheiten anspricht. Wer die Auslegungspredigt praktiziert, ist nicht bloß jemand, der anderen seine Forschungsergebnisse mitteilt. Er ist ein Botschafter und Bote, der in Vollmacht den Menschen das Wort Gottes überbringt. Solche Predigtweise legt einen Text dar, leitet dann daraus etwas ab, erörtert ihn und appelliert ihn an die Hörer. Zusammen ergibt das eine Botschaft, die dieselbe Autorität wie die Schrift hat. Unter dieser Voraussetzung erfordert das Lehramt von dem Prediger, dass er mit Paulus sagen kann, wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. 2. Korinther 2, Vers 17. Wenn dies bedeutet, dass man die Predigt im höchsten Ehren hält, dann war es nichts weniger als das, was nach Meinung von Dr. Lloyd-Jones die Voraussetzung für den Dienst des Pastors ist. So etwas viel. Aber für Lloyd-Jones war Auslegungspredigt nicht bloß Wissensvermittlung. Das ist nicht auslegendes Predigen. Eine Auslegungspredigt ist für Lloyd-Jones, wenn der Text in seinem historischen und grammatikalischen Zusammenhang erklärt, erläutert und angewendet wird. Und das ist, was wir in allen drei Definitionen finden, oder? Bei Stadelmann, bei Robertson, bei Lloyd-Jones, dass wir den Text verstehen, erklären und anwenden auf uns selbst und auf die Zuhörer. Das ist auslegendes Predigen. Und aufgrund dieser Information würde ich persönlich die Auslegungspredigt folgendermaßen definieren. Die Auslegungspredigt ist das saubere Herausarbeiten der zeitlosen Wahrheit eines biblischen Textes, indem man den historischen und grammatikalischen Kontext beachtet, um dann diese zeitlose Wahrheit durch die Kraft des Heiligen Geistes auf sich selbst und auf seine Zuhörer anwendet. Was ist auslegendes Predigen? Und dabei, ich wiederhole mich, spielt es keine Rolle, ob wir eine biografische Predigt teilen, eine Themenpredigt, eine Lehrpredigt oder eine Vers-für-Vers-Predigt. Egal, was für eine Form der Predigt wir vortragen, die Verse, die wir erklären, müssen auslegend erklärt werden in ihrem historischen, grammatikalischen Zusammenhang und dann diese zeitlose Wahrheit anwenden. Das ist auslegendes Predigen. Nachdem wir versucht haben, dieses Wort zu definieren oder zu erklären, was auslegendes Predigen ist, möchte ich nun im zweiten Punkt einige Beispiele von auslegendem Predigen heranziehen, und zwar aus der Bibel selbst. Beispiele von auslegendem Predigen, und hierbei möchte ich insgesamt auf 5 Beispiele aus der Bibel eingehen, die uns aufzeigen, nach meinem Verständnis, dass die hauptsächliche Form der Predigt, so wie Gott es sich gedacht hat, das auslegende Predigen ist. Und das erste Beispiel ist der Priester Ezra. Der Priester Ezra. Wir haben in den vorherigen Lektionen schon den Dienst von Ezra, den Schriftgelehrten oder den Priester, betrachtet, wie er nach der babylonischen Gefangenschaft das Volk in Jerusalem unterwiesen hat. Und wir haben hier bei Esra ein Musterbeispiel, was es heißt, auslegend zu predigen. Es heißt in Nehemia Kapitel 8, Vers 8, über Nehemia und die Priester, was sie taten. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Das ist auslegendes Predigen. Was machen sie? Nehemia Kapitel 8, Vers 8. Sie lesen deutlich das Gesetz. Nebenbei erwähnt, wenn wir predigen, dann sollten wir die Bibelverse, die wir lesen, deutlich lesen. Also sie lesen das Gesetz, das Wort Gottes. Was machen sie dann? Sie geben den Sinn an. Das heißt, sie erklären im grammatikalischen und historischen Zusammenhang den Sinn dieses Textes. Was machen sie dann? Das heißt weiter, so lassen wir das Gelesene verstand. Die Zuhörer haben nicht nur verstanden intellektuell, was dieser Gesetzestext bedeutet, sondern auch in so einer Weise, dass sie verstanden haben, was sie persönlich nun zu tun haben. Das ist auslegendes Predigen. Du liest Gottes Wort, du erklärst Gottes Wort und du wendest Gottes Wort so an, dass deine Zuhörer den Sinn verstehen und wissen, was sie jetzt zu tun haben. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel ist unser Herr Jesus selbst. In der gewaltigen Bergpredigt zeigt uns unser Herr Jesus selbst, was es heißt, auslegen zu predigen. Immer wieder zitiert Jesus in der Bergpredigt, in Matthäus 5, das Gesetz. Und dann erklärt er die Bedeutung des Gesetzes und dann wendet er diese Wahrheit auf seine Zuhörer an. Wir können nicht auf jede einzelne Stelle eingehen, aber ein Beispiel. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Also hier zitiert Jesus das Gesetz. Und dann erklärt er die Bedeutung dieses Gesetzestextes in Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt Dona, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Jesus hebt mit seiner Aussage des Gesetzes nicht auf, vielmehr erklärt er seinen Zuhörern nun, was die genaue Bedeutung dieses Verses ist. Er betreibt Auslegung. Die Bedeutung dieses Gebotes, du sollst nicht töten, wie er ihn hier zitiert, geht nämlich tiefer als das bloße physische Töten eines Menschen. Jesus sagt, du tötest Menschen sogar mit deinen Worten. Verstehen wir, was Jesus hier tut? Er zitiert das Gesetz, er erklärt die Wahrheit des Gesetzes und wendet sie dann auf seine Zuhörer an, auf die Juden, die das Gesetz kannten. Und was war die Auswirkung dieses auslegenden Predigens von Jesus zur damaligen Zeit? Die Auswirkung sehen wir am Ende der Bergpredigt. In Matthäus Kapitel 7, Vers 28 bis 29. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das ist auslegendes Predigen. Man predigt in so einer Weise, dass die Leute das Gesetz oder das Wort Gottes verstehen, die Wahrheiten verstehen und auch wissen, was diese Wahrheiten mit ihnen persönlich zu tun haben. Sie waren erstaunt darüber. Sie haben begriffen, was dieses Gesetz jetzt bedeutet für sie persönlich. Ein drittes Beispiel ist der Apostel Petrus für auslegendes Predigen. In seiner berühmten Pfingstpredigt zitiert Petrus einige Verse aus den Psalmen von David, wo David darüber schreibt, dass Gott seine Seele nicht im Hades zurücklassen wird. Und nachdem er diese Stellen aus dem Psalmen zitiert hat, wendet er diese Stellen auf Christus an und zeigt seinen Zuhörern, dass David hier prophetisch über Christus gesprochen hat. Und nachdem Petrus diese Bibelstelle zitiert hat und nachdem er den Sinn dieser Bibelstelle erklärt hat, wendet er diese dann an auf seine Zuhörer und sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 36, Das ganze Haus Israel wissen nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Grandios. Petrus zitiert das Alte Testament, er erklärt die Wahrheit dieses Textes und wendet sie auf die Zuhörer an und sagt, ihr seid diejenigen, die diesen Christus gekreuzigt haben. Was passiert bei den Zuhörern, als Petrus auslegend predigte? Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Das ist auslegendes Predigen. Von den Leuten eine Reaktion hervorrufen. Es ist keine Auslegungspredigt, wenn du einfach nur Wahrheit vermittelst. Auslegungspredigt ist erst dann Auslegungspredigt, wenn du in so einer Weise predigst, dass du eine Reaktion von deinen Zuhörern forderst und sie auch reagieren. Ein viertes Beispiel ist der Märtyrer Stephanus. In seiner berühmten Predigt vor dem Synedrium, die ihm dann den Märtyrertod brachte, predigte Stephanus auslegend. Wir kennen die Stelle in Apostelgeschichte 7, ein sehr langes Kapitel, eine längere zitierte Predigt. Und dort beginnt Stephanus, dem Synedrium, also dem religiösen Führern, die Geschichte Israels zu erklären. Er beginnt mit Abraham, wie Abraham berufen wird, erklärt ihm die Geschichte von Josef. Er geht über zu Mose, er geht auf die 40-jährige Wüstenwanderung des Volkes ein, er zeigt die Halsstarrigkeit des Volkes auf, also er erklärt die Geschichte Israels und nachdem er all diese biblischen, historischen Ereignisse aufgezählt hat, wendet er diese biblische Wahrheit auf seine Zuhörer an, indem er sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreit alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Apostelgeschichte 7,51. Wiederum, Geschwister, Bruder, das ist Auslegungspredigen. Wäre dieser Satz nicht, ich bin vorsichtig, aber würde Stephanus diesen Satz nicht sagen, wäre er vielleicht nicht gesteinigt worden. Das ist ohne Menschenfurcht predigen. Wir können die Wahrheit predigen die ganze Zeit und alle können uns zujubeln und zuklatschen. Ja, stimmt, stimmt. Aber sobald wir bildlich mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, das ganz persönlich was mit dir zu tun, ihr seid halsstarrig wie eure Väter. Zack. Es geht durchs Herz, was passiert. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Vers 54. Bei Petrus seiner Predigt wurden sie überführt und haben gefragt, was sollen wir tun, um gerettet zu werden. Hier wurden sie auch überführt, aber sie haben ihn getötet. Es kann so eine Reaktion geben in den Predigen. Die einen werden überführt durch Gottes Gnade und bekehren sich. Die anderen werden auch überführt, aber verhärten sich. Aber das ist auslegendes Predigen. Wir erwarten eine Reaktion, indem wir die Wahrheit von Gottes Wort auf unsere Zuhörer heute anwenden. Und ein letztes Beispiel, der Apostel Paulus. Das ist vielleicht keine Predigt, sondern ein Brief, aber auch in seinen Briefen schreibt Paulus auslegend. Paulus will die Korinther darum unterweisen, dass diejenigen, die am Evangelium arbeiten, auch vom Evangelium leben sollen, also durch das Evangelium bezahlt werden, durch den Dienst. Und dabei bezieht er sich auf das Alte Testament. Und er zitiert alttestamentliche Textstellen in 1. Korinther 9, die Verse 9 bis 10. Dort sagt er, rede ich dies etwa menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz dies? Er wendet dieses Gesetz an und sagt, denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er darauf durchaus unseretwegen? Denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll, um daran teilzuhaben. Wunderbar, auslegendes Predigen. Er nimmt einen Text aus dem Alten Testament, wo es tatsächlich um Ochsen ging. Du sollst, wenn der Ochsen da drischt, nicht das Maul verbinden. Er soll fressen, wenn der dort drischt. Aber Paulus wendet jetzt diese Wahrheit auf die Zuhörer von ihm damals an und sagt, Gott ist vielmehr um euch besorgt. Das ist für uns geschrieben worden, und zwar für die Diener des Evangeliums. Wenn sie dreschen, wenn sie arbeiten für Christus, dann verbindet ihnen nicht das Maul, sondern gibt ihnen zu essen, versorgt sie. Er wendet Gottes Wort an. In Vers 14 sagt Paulus dann, so hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet, um Evangelium zu leben. Wie gesagt, das ist keine Predigt, das ist ein Brief gewesen, aber auch hier sehen wir diese auslegende Herangehensweise, einen Bibeltext zu lesen, diesen Bibeltext zu erklären und dann diesen Bibeltext anzuwenden. Ich hoffe sehr, dass die Definition und diese fünf Beispiele uns deutlich gemacht haben, was Auslegungspredigen ist und dass es durchaus ein verordnetes Mittel von Gott ist, wenn die Priester im Alten Testament, wenn unser Herr Jesus selbst und wenn die Apostel auslegend predigt haben, dann ist es ein Mittel, das wir verwenden sollten. Dass wir viel Wert darauf legen sollen. Und wir werden in den Lektionen 5 und 6 dann auf Exegese und so weiter und so fort eingehen, wie wir jetzt einen Text ausarbeiten und so weiter und so fort. Aber ich denke, dieser Punkt ist ganz wichtig für uns selbst zu verstehen, dass wir nicht Bibelverse los aus dem Zusammenhang reißen und auf den Tisch klatschen und sagen, so, jetzt macht man was damit. Nein, wir wollen ein Essen servieren. Ein Essen, das nicht nur schmeckt, sondern auch gut aussieht. Das man gerne isst, indem man satt wird und wodurch man verändert wird. Das ist Auslegen zu predigen. Nachdem wir diese erste Form der Predigt betrachtet haben, wollen wir als zweites auf das thematische Predigen eingehen. Thematisch predigen oder auch Lehrpredigt, wie auch immer man es nennen will. Eine Themen- oder auch Lehrpredigt ist eine Predigt, die ein bestimmtes Thema gesamtbiblisch behandelt, erklärt und anwendet. Also eine Themenpredigt oder eine Lehrpredigt hat auch einen auslegenden Charakter, in dem man Dinge anwendet. Aber hier gehst du nicht Vers für Vers durch ein Buch, sondern hier behandelst du ein bestimmtes Thema, in dem du gesamtbiblisch Bibelverse heranziehst, um dieses Thema zu erklären und anzuwenden. Albert Martin hilft uns dabei zu verstehen, was eine thematische Predigt ist, indem er sagt, in einer thematisch auslegenden Predigt, das ist eine gute Formulierung, thematisch auslegende Predigt, wird eine biblische Lehre, Pflicht oder ein bestimmtes Thema erklärt und angewendet, ohne sich auf einen oder weniger Schlüsseltexte der Heiligen Schrift zu beschränken. Auch Themen von allgemeinem Interesse, die nicht ausdrücklich aus der Bibel stammen, können auf diese Weise aus biblischer Perspektive untersucht werden. Eine thematische Studie lehrt uns, zu verschiedenen Fragestellungen biblisch zu denken. So kann eine thematisch auslegende Predigt etwa das biblische Thema der christlichen Freude behandeln oder sich mit aktuellen Themen befassen, wie zum Beispiel der Bibel und AIDS oder der Bibel und der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage der westlichen Welt. Kennzeichnend ist dabei, dass nicht ein einzelner Text im Mittelpunkt steht, sondern mehrere einschlägige Schriftstellen aus verschiedenen Teilen der Bibel herangezogen werden. Wir wollen nun kurz auf drei wichtige Aspekte einer Themenpredigt eingehen. Erstens die Vorzüge einer Themenpredigt. Dann zweitens Warnungen und Gefahren einer Themenpredigt. Und drittens Grundsätze und Hinweise einer Themenpredigt. Ich denke, generell werden wir bevorzugen, Vers für Vers oder Buch für Buch durchzugehen. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist das eine Form der Predigt, die uns immer wieder begegnen wird und die wir auch immer wieder anwenden müssen. Deswegen will ich hier kurz auf diese drei Dinge eingehen. Also erstens Vorzüge einer Themenpredigt. Wieso oder wann sollten wir eine Themenpredigt halten? Wieso ist eine Themenpredigt manchmal vorzuziehen? Ich möchte hier vier Vorzüge nennen. Erstens, eine Themenpredigt hat den Vorzug, der Gemeinde die Einheit der gesamten Schrift aufzuzeigen. In einer Themenpredigt wird ein bestimmtes Thema gesamtbiblisch betrachtet. Und ausgehend von diesem Thema gehst du auf sämtliche andere Teile der Bibel ein und zeigst, was die Bibel in ihrem Gesamtzusammenhang zu diesem einen Thema zu sagen hat. Das heißt, du zeigst auf, was Mose, was die Propheten, was die Psalmen, was die Evangelien und die Episteln zu diesem einen Thema gesagt haben. Und dadurch wird die Gemeinde belehrt und dadurch sieht sie, dass die gesamte Schrift eine Einheit ergibt. Automatisch durch eine Themenpredigt wird die Gemeinde darin unterwiesen, das Wort Gottes ist eine Einheit in sich geschlossen. Es besteht aus 66 Büchern und wurde über einen Zeitraum von mehreren hundert und tausend Jahren geschrieben. Aber dennoch gibt es eine Einheit, weil es ein Autor dahinter steckt. Und das ist eine der Vorzüge von Themenpredigten, wenn wir es sauber machen. Ein zweiter Vorzug. Eine Themenpredigt hat den Vorzug, der Gemeinde aufzuzeigen, dass Gottes Wort ausreichend und relevant für alle Bereiche des Lebens ist. Egal, ob es das Thema über Familie, über gesellschaftliche Themen, wirtschaftliche Themen oder andere Themen sind, die du in einer Themenpredigt behandelst, dadurch wird der Gemeinde gezeigt, dass Gottes Wort zu allen wesentlichen Bereichen des Lebens etwas zu sagen hat. Mit anderen Worten, durch eine Themenpredigt wird gezeigt, Gottes Wort ist ausreichend. Es ist allgenugsam für das Leben auf dieser Erde. Die Gemeinde wird darin unterwiesen, dass Gottes Wort auf alle Bereiche des Lebens eine Antwort gibt. Und dadurch wird die Gemeinde auch unterwiesen, biblisch zu denken, kritisch zu denken und alle Bereiche des Lebens biblisch zu beurteilen. Drittens, eine Themenpredigt hat den Vorzug, dass du individuell auf Nöte der Gemeinde eingehen kannst. Wie gesagt, es ist vorzuziehen, meines Erachtens auslegen, Buch für Buch in der Bibel durchzugehen, Abschnitt für Abschnitt und Vers für Vers. Aber es gibt Situationen im Gemeindeleben, die man nutzen kann und nutzen sollte, diese Auslegungsreihe zu unterbrechen und eine Themenpredigt oder Themenreihe zu halten, wenn du es für notwendig erachtest. Wenn du weißt, da gibt es eine Person oder vielleicht sogar mehrere Personen, die mit einer bestimmten Sünde zu kämpfen haben und es bewegt dich vielleicht in deinem Gebet, in deinem Kämmerlein und Gott legt es dir aufs Herz, dieses Thema zu behandeln, vielleicht mit einer oder mit zwei oder drei Themen, dann tu es, dann unterbreche es. Und dann, das ist pastorales Predigen. Du gehst auf die Nöte deiner Geschwister ein und du versuchst durch Themenpredigten, diese Geschwister darin zu unterweisen und ihnen zu helfen, mit dieser Sünde zu brechen. Es kam immer wieder vor, dass ein Bruder mich mal gefragt hat, ob ich bloß Gebet predigen kann. Dann habe ich eine Themenpredigt gehalten oder vier Teile davon. Vor 2 Jahren lag es mir auf dem Herzen, über Heiligung zu predigen. Dann habe ich 4 Teile gehalten. Oder 3 Teile, ich weiß es nicht mehr. Und so führt es Gott. Also sei dir nicht zu schade, manchmal auch deine Predigtreihe zu unterbrechen und eine Themenpredigt zu halten, zum Wohle der Gemeinde. Und ein vierter Vorzug, eine Themenpredigt hat den Vorzug, dass du individuell auf aktuelle Ereignisse in der Gesellschaft eingehen kannst. Genauso wie du durch Themenpredigt auf Nöte in der Gemeinde eingehen kannst, kannst du dadurch auch auf aktuelle Ereignisse in der Gesellschaft eingehen. Hierbei wird die Gemeinde biblisch unterwiesen, mit gesellschaftskritischen Themen umzugehen. Abtreibung, Homosexualität, Liberalismus, was auch immer aktuell in der Welt los ist, wirtschaftliche Lage. Du kannst diese Dinge aufgreifen und die Gemeinde unterweisen. Und vielleicht hat jemand zu kämpfen, zu haaren mit gewissen Dingen, die in der Gesellschaft vor sich gehen. Du kannst diese Themen aufgreifen, sie biblisch erklären, die Gemeinde dadurch unterweisen. Also so haben wir 4 Vorzüge, noch mehr Vorzüge, aber das sind Vorzüge, wieso es gut ist, wenn wir auch manchmal Themenpredigten halten. Aber es gibt auch gewisse Gefahren, und das führt uns zum zweiten Warnungen und Gefahren einer Themenpredigt. Ich möchte mich hier sehr kurz halten und nur auf 2 Warnungen oder Gefahren eingehen. Das erste ist, Themenpredigten bergen die Gefahr, dass der Prediger nur über seine Lieblingsthemen predigt. Also Auslegungspredigen ist wunderbar, weil du kommst zu Themen, über die du niemals predigen würdest. Und dann musst du über Dinge predigen, über die du freiwillig niemals predigen würdest. Bei der Themenpredigt ist es aber so, dass du schnell dazu neigst, freiwillig immer nur über das zu predigen, was dir auf dem Herzen liegt. Ich denke an einen Prediger, den ich öfters hören musste. Und sein Lieblingsthema war das Dienen. Und für die ganze Gemeinde, es ist interessant, die ganze Gemeinde wusste schon, wenn der auf der Kanzel steht, egal welchen Text er vor sich hat, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass wir mehr dienen müssen. Tatsächlich. Und das war dann teilweise amüsant für die Gemeinde, weil sie schon alle wussten, okay, es war ja klar, dass es wieder kommt. Aber zum anderen ist es einfach, es ist eine große Gefahr. Weil du, wenn du ein Steckenpferd hast, du wirst immer auf diesen Punkt zurückkommen. Und das ist eine Gefahr, die wir kennen und dagegen ankämpfen müssen. Wenn wir wissen, das ist mein Steckenpferd, das ist mein Steckenpferd, dann ist es gut, wenn wir diese Themen behandeln, aber die Gemeinde sollte nicht wissen, na, wenn Richard auf die Kanzel geht, es wird heute wieder um Gottesfurcht gehen. Hm. Jedes Mal das Gleiche. Er will uns nur Angst machen oder so. Das ist eine Gefahr. Also, wenn du ein Steckenpferd hast, achte darauf, dieses Thema nicht jedes Mal zu behandeln, wenn du eine Themenpredigt hältst. Eine zweite Warnung und Gefahr ist, Themenpredigten werden die Gefahr, dass man ein unausgeglichenes Bild über das Thema darstellt, das du behandelst. Was meine ich damit? Ein unausgeglichenes Bild. Nur über manche Themen sagt die Bibel viel, über manche Themen sagt die Bibel wenig. Wenn du ein Thema behandelst, wo die Bibel enorm viel dazu sagt, besteht die Gefahr, dass du unausgeglichen wirst und vielleicht nur eine Seite dieses Themas beleuchtest. Und wenn die Bibel wenig dazu sagt, besteht auch die Gefahr, dass du unausgeglichen wirst und dieses Thema vielleicht nicht ganz sauber ausarbeiten kannst. Und deswegen musst du einfach, wenn du den Themenpredigt vorbereitest, darauf achten, dass du diese sauber vorbereitest, worauf wir jetzt im dritten Punkt eingehen wollen, damit du diese Gefahr vermeidest, nicht unausgeglichen, sondern ausgeglichen eine Themenpredigt hältst, wollen wir jetzt im dritten Punkt auf Grundsätze und Hinweise einer Themenpredigt eingehen. Grundsätze und Hinweise. Worauf solltest du achten? Was kann dir eine Hilfe sein, eine Themenpredigt gut auszuarbeiten? Lasst mich euch vier Grundsätze mitgeben. Erstens, stecke den Rahmen ab. Stecke den Rahmen ab. Das heißt, mach dir Gedanken, über welches Thema du predigen willst. Und dann erforsche dieses Thema gesamtbiblisch und mach dir Gedanken, worauf du den Fokus bei deinem Thema legen willst. Was bei diesem Thema von größter Wichtigkeit ist und was bei diesem Thema eher unwichtig ist. Stecke den Rahmen ab. Mach dir Gedanken, ob du dieses Thema in einer Predigt behandeln willst oder in zwei, drei, vier oder fünf Predigten. Wenn das Thema ein großes Thema ist, dann unterteile dieses Thema in mehreren Predigten. Stecke also den Rahmen ab und sei dir selbst im Klaren, was genau du behandeln willst. Und kommuniziere es auch klar der Gemeinde, dass sie versteht, okay, das ist so ein breites Thema, aber wir fokussieren uns nur auf diesen Aspekt dieses Themas. Stecke den Rahmen ab. Dann zweitens, sammle alle relevanten Textstellen. Wenn du also das Thema gewählt hast und den Rahmen abgesteckt hast, solltest du alle relevanten Bibelstellen, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, sammeln. Damit du dieses Thema wirklich Gesamtbibel studieren und erarbeiten kannst, ist dieses Thema unausweichlich. Wenn du das nicht tust, dann wirst du unausgeglichen sein in deinem Vortrag. Das ist der Grund, wieso ich persönlich finde, dass Themenpredigten oft herausfordernder sind als Vers-für-Vers-Predigten durch ein Buch. Wenn du Vers-für-Vers durch ein Buch predigst, dann hast du den Kontext des Buches schon intus. Du hast den Empfänger, du hast den Autor, Du bist vertraut mit dem Inhalt. Du kannst einfach auf den Kontext zurückgreifen und du gehst Vers für Vers durch das Buch. Wenn du eine Themenpredigt vorbereitest, dann musst du jeden Vers suchen und du musst jeden Vers im Kontext betrachten und dann auch sondieren und sichten, welche Stellen jetzt wirklich wichtig und relevant sind für deine Predigt. Hier ein Hinweis, wir werden in einer anderen Lektion auf Hilfsmittel eingehen, aber hier ist es extrem hilfreich, eine biblische Theologie oder eine Themenkonkordanz zu haben. Eine Themenkonkordanz von Elber heißt ja, ich werde es noch später nochmal sagen, behandelt wirklich jedes Thema der Bibel und führt die Bibelstellen dazu auf. Es hilft dir dann ganz arg, schnell alle relevanten Stellen parat zu haben. Also stecke den Rahmen ab, zweitens sammle alle relevanten Stellen, dann drittens studiere die Stellen in ihrem Kontext. Das ist so wichtig, das ist aussehendes Predigen. Reiß diese Stellen nicht aus ihrem Kontext heraus, weil wenn du sie aus ihrem Kontext herausreißt und den Kontext nicht beachtest, besteht die Gefahr, falsche Aussagen oder Wahrheiten zu diesem Vers weiterzugeben. Und das ist eben das Herausfordernde bei Themenpredigten, dass du viele Stellen hast, und du musst viele Stellen studieren im grammatikalischen und historischen Kontext und diese dann anwenden. Aber das ist so nur letztlich. Das ist absolut notwendig, wenn du eine saubere Themenpredigt halten willst. Und dann viertens, erstelle eine Gliederung. Wenn du es dann getan hast, wenn du den Rahmen abgesteckt hast, das Thema gewählt hast, alle relevanten Stellen gesammelt hast, diese Stellen dann im Kontext studiert hast, dann erstelle eine Gliederung. Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres als eine Themenpredigt ohne Gliederung. Du schwimmst auf dem Meer einfach planlos von jedem Wind, von jeder Welle hin und her getrieben. Die Zuhörer wissen gar nicht, wo sie sind, wo du bist. Absolute Katastrophe. Und du brauchst eine saubere Gliederung, an der du als Prediger und an der deine Zuhörer sich hangeln können, um zu wissen, wo sind wir jetzt gerade. Du musst deine Zuhörer und dir selbst eine Hilfestellung geben, damit sie deine Gedanken nachvollziehen können. Aufbauend auf die Gliederung werden wir sechs näher eingehen. Aber das ist absolut zentral. Du musst die Punkte sauber betiteln, zeichnen. Und so wird sie auch helfen, dann wirklich eine saubere Themenpredigt aufzuarbeiten. Und das waren zum einen Vorzüge, Warnungen und auch Grundsätze für eine Themenpredigt. Ich hoffe, das war hilfreich, ganz grob für euch, wenn ihr eines Tages eine Themenpredigt halten wollt, dass ihr dann darauf zurückgreifen könnt und diese Schritte beherzigen könnt. Ja. Das waren also die ersten zwei Formen, auslegendes Predigen und thematisch Predigen. Und nun wollen wir in den nächsten zwei Hauptpunkten auf Aspekte eingehen, die in jeder Predigt enthalten sein müssen. Und der erste Aspekt ist das Christus-zentrierte Predigen. Das Christus-zentrierte Predigen. Dieser Punkt ist in meinen Augen eines der wichtigsten und zentralsten Punkte in der Verkündigung. Und ich habe es schon angedeutet in Lektion 1 und möchte es jetzt vertiefen. Als Christen sind wir Gläubige des neuen Bundes. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir leben unter der Gnade. Doch wenn Christus sein Werk und seine Gnade keinen Platz in unseren Predigten hat, dann sind unsere Predigten im besten Fall Moralpredigten und im schlimmsten Fall Gesetzespredigten. Und dann kann sich eine Gemeinde nicht mehr evangelikal nennen. Egal von welchem Text wir predigen und egal über welches Thema wir predigen, Christus muss in irgendeiner Form in dieser Predigt enthalten sein. Gardner Spring, der amerikanische Pastor und Prediger, schrieb Folgendes: Die Kanzel bleibt machtlos, wenn das Kreuz Christi nicht im Mittelpunkt steht. Christus muss das zentrale Thema, der Schwerpunkt und die Essenz des Lebens auf der Kanzel sein. Wo das Kreuz erhoben wird, entfaltet die Predigt eine erstaunliche Kraft. Ein wahrer Diener Gottes zieht die Menschen nicht zu sich selbst, sondern weist sie mit Freude auf ihren gemeinsamen Erlöser hin. Alles, was nicht den Duft des Kreuzes Christi trägt, hat keinen Platz im Wirken eines christlichen Predigers. Das ist absolut zentral. Christus. Die absolute Notwendigkeit des christuszentrierten Predigens aufzuzeigen, möchte ich zunächst darauf eingehen, dass Jesus selbst das Alte Testament auf sich bezogen hat und dann, dass die Apostel selbst christuszentriert gepredigt haben und dann drittens möchte ich praktische Hilfen geben, wie man christuszentriert predigen kann. Also erstens, Jesus bezog das Alte Testament auf sich. Christus ist der inkarnierte Gott, das heißt das fleischgewordene Wort Gottes. Der Sohn Gottes, die zweite Person unseres dreieinigen Gottes, wurde in der Person von Jesus Christus Mensch. Und daher ist es auch nicht übertrieben oder falsch, wenn wir sagen, dass Christus selbst das Wort Gottes ist oder er ist die Erfüllung des Wortes Gottes. Und dies wusste Jesus. Jesus wusste, dass er das fleischgewordene Wort Gottes ist, dass er an mehreren Stellen deutlich machte, dass das gesamte Alte Testament sich auf ihn bezog und sich in ihm erfüllte. Lasst uns hier zu zwei relevanten Stellen betrachten. Die erste Stelle ist Lukas Kapitel 24, die Verse 25 bis 27. Es ist die berühmte Stelle von den Emmaus-Jüngern, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist, begegnete Jesus zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Diese beiden Jünger kamen mit Jesus ins Gespräch und sie erklärten ihm und sagten ihm, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht weiß, was passiert ist? Was mit Jesus passiert ist? Und dann erklärten sie ihm, dass Jesus gestorben ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde. Und dass es sogar Frauen gab, die sagen, dass er von den Toten auferstanden sei. Das erklärten sie alles Jesus. Sie haben nicht erkannt, dass er der Messias war, dass er Christus war, dass er der Auferstandene war. Und dann sagt Jesus zu diesen beiden Jüngern, ab Vers 25, oh, ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen allen, ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Jesus erklärte anfangend von Mose und allen Propheten, was ihn selbst betraf. Das heißt, Christus verwies hier vermutlich, so stelle ich mir das vor, auf 1. Mose 3, Vers 15 und sagt hier das Brotevangelium, wo gesagt wird, dass der Same der Frau, der Schlange den Kopf zermalmen wird. Das ist der Christus gewesen. Am Kreuz hat er dem Satan, der alten Schlange, den Kopf zermalmt. Er zeigt ihnen vielleicht von 3. Mose auf, dass das ganze Schlachtopfer alles nur Hinweis war auf dieses Lamm Gottes. Das war Christus. Da ging er vielleicht über zu den Psalmen und zeigte auf, dass David prophetisch in Psalm 22 über den Christus geschrieben hat. Habt ihr nicht gelesen? Dort heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Habt ihr nicht gehört, was der Messias am Kreuz geschrien hat? Da geht er für ihn vielleicht zu Jesaja 53 und zeigt diesen leidenden Gottesknecht auf und zeigt, das ist Jesus gewesen. Das bin ich gewesen. Kurz gesagt, Christus predigte aus dem Alten Testament Christus zentriert. Mir gefällt es, was J.C. Ryle, wie er diese Stelle kommentiert. Er schreibt, wie sollen wir diesen Worten verstehen? Auf welche Weise hat unser Herr in allen Teilen des Alten Testaments von sich selbst gesprochen? Die Antwort darauf ist kurz und eindeutig. Christus ist der eigentliche Inhalt aller alttestamentlichen Offenbarungen. Er war die Substanz jedes Opfers, das im Gesetz Mose vorgeschrieben war. Er war der wahre Erlöser und Wohltäter, auf den alle Richter und Befreier in der Geschichte Israels vorauswiesen. Er war der verheißene Prophet, größer als Mose, dessen herrliches Erscheinen die Schriften der Propheten erfüllte. Christus war der wahre Same der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten sollte. Der wahre Same, in dem alle Völker gesegnet werden würden. Der wahre Shiloh, zu dem sich das Volk sammeln sollte. Der wahre Sündenbock. Der wahre demütige Knecht, der wahre Lamm, das wahre Lamm, auf das jedes tägliche Opfer hinweist und der wahre Hohepriester, dessen Vorbild jeder Nachkomme Aarons war. Solche Gedanken oder ihnen sehr ähnliche waren zweifellos Teil dessen, was unser Herr den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus auslegte. Das ist gewaltig. Das ist, was wir tun müssen. Im Alten Testament Christus suchen und Christus predigen. Eine zweite Stelle, wo Jesus das Alte Testament auf sich selbst bezog, ist Johannes, Kapitel 5, Vers 39. Im Kontext geht es darum, dass Jesus einen Mann, der 38 Jahre lang gelebt war, am Sabbat geheilt hat. Und dann wurde Jesus von den Juden verfolgt und sie wollten ihn töten. Und nachdem er ihnen dann in unterschiedlicher Weise sie scharf zurechtgewiesen hat, sagt er zu den Juden, zu den Schriftgelehrten Folgendes in Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Die Schriften des Alten Testaments. Erntet euch die fünf Bücher Mose, die Psalmen, die Propheten. Ihr erforscht diese Schriften, weil ihr denkt, dass durch das Erforschen der Schriften ihr ewiges Leben habt. Aber ihr verpasst das ewige Leben. Wieso? Weil ihr nicht mich darin sucht, denn ich bin das ewige Leben. Denn die Schriften, sie zeugen von mir. Und alles, was ich tue, ist in den Schriften zu sehen. Aber ihr verpasst das ewige Leben, weil ihr mich darin nicht erkennt. Das ewige Leben besteht darin, die alttestamentlichen Schriften zu durchforschen und Christus darin zu sehen und an ihn als den Messias zu glauben. Jesus selbst lehrt hier also wieder, dass wir das Alte Testament mit einer christuszentrierten Brille lesen müssen, um es richtig zu verstehen. Damit das Alte Testament auch wirklich lebensspendend für uns ist. Ist ja oft auch wie Christen im Neuen Bund. Wir denken uns oft irgendwie, das Alte Testament hat uns nichts mehr zu sagen. Geschwister, dann haben wir das Ziel verpasst. Das Alte Testament sprießt von Christus. Beziehungsweise Christus sprießt dort heraus. Ja. Wir müssen ihn dort suchen. Und wir werden ihn finden. Also Jesus selbst bezog das Alte Testament auf sich, deswegen müssen wir Christuszentriert predigen. Und nun im zweiten Punkt wollen wir darauf eingehen, die Apostel predigten Christuszentriert. Die Apostel predigten Christuszentriert. Sie waren Gesandte von Christus mit der Botschaft über Christus. Sie sollten Christus predigen. Wir haben es schon gelesen in den letzten Lektionen. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sagte Jesus zu seinen Jüngern, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeuge sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeuge sein. Das heißt, ihr werdet von mir zeugen. Von mir, von meiner Person, von meinem Wesen, von meinen Eigenschaften, von meinen Werken. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und diesen Auftrag erfüllen die Apostel, wenn wir die Apostelgeschichte studieren und Briefe lesen, sehen wir, dass alle Apostel Christus predigt haben. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Zum einen generell der Dienst der Apostel. Der Dienst der Apostel. Lest mal die Apostelgeschichte und schaut und studiert die Predigten von Petrus, von Philippus, von Stephanus, von Paulus und so weiter und so fort. Und die Zeugnisse, die sie geben, und ihr werdet dort Christus im Überfluss sehen. In jeder Predigt, ihr müsst euch das markieren, macht es. In jeder Predigt sprechen sie entweder von seiner Kreuzigung oder von seiner Auferstehung. Oder davon, dass er nun auferweckt worden ist und der Richter der Lebenden und Toten ist. Christus fehlt in keiner einzigen Predigt von den Aposteln. Es würde den Rahmen sprengen, hier sämtliche Stellen zu zitieren. Ich habe eine Liste hier gemacht. Ich kann sie später geben. Aber macht euch selbst die Mühe, liest die Apostelgeschichte und schaut, wie sie Christus gepredigt haben. Ein Beispiel von Petrus, wo er in seiner Pfingstpredigt zu der Volksmenge spricht und sagt, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann von Gott, vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehe des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Apostelgeschichte 2, 22 bis 24. Christus mächtig erwiesen in seinen Taten. Christus nach dem Ratschluss Gottes hingegeben und kreuzig. Christus auferweckt worden. Christus König. Christus ist im Zentrum. wenn wir Christus nicht predigen, dann haben wir nichts verloren, dann sind wir keine Prediger. Und dann sind wir Leute, die irgendeinen Vortrag halten. Einen religiösen Vortrag, mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Es wird auch sehr deutlich im Dienst von Paulus. Und hier möchte ich kurz auf zwei Stellen eingehen, die uns deutlich machen, dass Paulus nur Christus gepredigt hat. Die erste Stelle, die relevant ist, ist 1. Korinther 2, Vers 2. Da sagt Paulus den Korinthern, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus wollte in seiner Verkündigung bei den Korinthern unter keinen Umständen die Aufmerksamkeit der Korinther auf sich selbst ziehen. Deswegen hat er es vermieden, irgendwelche rhetorischen Kunststücke da vorzutragen, sondern er hat schlicht und einfach das Kreuz gepredigt. Das war das Zentrum seiner Verkündigung. Und ich glaube nicht, dass Paulus hier sagt, in jeder einzelnen meiner Predigt habe ich immer nur ausschließlich über das Kreuz gepredigt. Sondern ich glaube, was Paulus hier sagen will, ist, in jeder meiner Predigt, egal über welches Thema ich zu euch gepredigt habe, ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gestellt. Wenn ich über die Ehe zu euch gepredigt habe, dann habe ich darüber gepredigt, dass ihr Männer eure Frauen so lieben sollt, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, der am Kreuz für sie gestorben ist. Wenn ich über die Erziehung zu euch gepredigt habe, wenn ich über das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu euch gepredigt habe, wenn ich über das Verhältnis zum Staat zu euch gepredigt habe, wenn ich über Heiligung zu euch gepredigt habe, egal welches Thema, ich habe euch den ganzen Ratschlussball gepredigt, aber Christus war immer das Zentrum meiner Verkündigung. Ich glaube, dass das was die Ausgabe ist hinter dem, was Paulus hier sagt. Ich glaube, nur solch eine Verkündigung hat die Kraft, Sünde zu retten und Errettete zu heiligen. Der Bibelausleger Albert Barnes schrieb über die Notwendigkeit des Christus in solchen Predigten folgendes: Die Verkündigung des Kreuzes ist die einzige Botschaft, die wirklich Erfolg haben wird. Nur eine Verkündigung, die reich an der göttlichen Sendung, der Würde, den Werken, den Lehren der Person und dem Sühneopfer Christi ist, kann wirken und Frucht bringen. So war es zur Zeit der Apostel, so war es während der Reformation und allen religiösen Erweckungen. Diese Art der Verkündigung besitzt eine Kraft, die weder Philosophie noch menschliche Vernunft entfalten kann. Christus ist Gottes großer Auftrag zum Heil der Welt. Je mehr wir das Kreuz erheben, desto stärker bekämpfen wir das Verbrechen und lindern das Leid. Denn es wurde dazu bestimmt, das eine zu überwinden und das andere mit dem Balsam des Trostes zu erfüllen. Ja. Christus allein. Eine zweite Stelle von Paulus findet sich in Kolosser, Kapitel 1, 28 bis 29. Dort schreibt Paulus in das wunderbare Verse an Christen in Kolossee, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weise, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfen dringe, gemäß der Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Kolosser 1, 28 bis 29. Also Paulus hatte sich zur Aufgabe gesetzt, Christus zu predigen, mit welchem Ziel, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und das Wort vollkommen bezeichnet einen erwachsenen Mann, also einen Volljährigen, einen ausgewachsenen Mann im Gegensatz zu einem Kind. Paulus war sich also im Klaren, ein Mensch kann nur dann errettet werden, wenn man ihm Christus predigt. Und ein Mensch, der gerettet worden ist, ist jetzt ein kleines Baby. Und damit dieses kleine Baby nun heranwachsen kann, muss ich ihm was predigen? Christus. Verstehen wir, das Evangelium, Christus, das Kreuz, ist nicht ausschließlich für Sünder. Das ist ein Irrglaube. Christus und das Evangelium ist für Sünder, die errettet werden müssen, und für Errettete, die in der Heiligung fortschreiten müssen. Ich kann nur dann in der Heiligung wachsen, wenn mir Christus vor Augen geführt werden. Ansonsten sind es Moralpredigten, Motivationspredigten, die ich höre, wo ich mir denke, ja, genau das muss ich tun. oder am nächsten Tag scheiterst du genauso schnell, wie du es dir vorgenommen hast. Aber wenn du hörst, was die Bibel von dir fordert und du siehst die Gnade Gottes in Christus Jesus, das wird dich befähigen und das wird dich verändern. Deswegen müssen wir Christus predigen, wenn wir wollen, dass unsere Leute in der Heiligung wachsen. Ich habe euch jetzt versucht aufzuzeigen, dass Jesus selbst das Alte Testament auf sich bezog, dass die Apostel Christus dazu predigten. Und nun möchte ich im dritten Punkt auf praktische Hilfen eingehen, Christus zentriert zu predigen. Es gibt ein Buch von Brian Chappell, das ist ein dicker Schinken, Christus zentriert predigen. Wenn ihr Interesse habt, kauft das Buch. Dort werdet ihr wesentlich mehr Ratschläge bekommen, wie ihr vorgehen könnt, um Christus zentriert zu predigen. Ich habe mich nicht an ihm orientiert, weil mir das zu tief war. Ich möchte es simpel halten. Ich möchte euch zwei ganz einfache Hilfen geben, die, glaube ich, wenn wir diese Dinge beherzigen, wir automatisch Christus zentriert predigen werden. Das erste ist, wachse selbst in der Liebe zu und der Erkenntnis über Christus. Wir wissen, wovon das Herz voll ist, davon wird der Mund sprechen. Wenn dein Herz voll von Christus ist, von seiner Liebe, von seiner Person, von seiner Gnade, dann wirst du automatisch von ihm sprechen. In deinen alltäglichen Gesprächen wirst du viel über Christus sprechen und das wird sich auch in deinen Predigten zeigen. Wenn du erfüllt bist von Christus, dann wird dein Mund davon sprechen. Und als den Aposteln verboten wurde zu predigen, antworteten sie: Uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Uns wird es unmöglich sein, von dem zu reden oder nicht zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wenn wir sehen, wie herrlich Christus ist, wenn wir hören, wie herrlich Christus ist, dann wird es unmöglich sein, dass wir nicht von ihm reden. Wir werden von ihm reden. Wir werden ergriffen sein von ihm. Und dann wirst du auch oft über Christus sprechen, selbst wenn es gar nicht in dem Skript steht. Weil der Geist Gottes dich leitet. Das ist also das Erste. Beschäftige dich viel mit Jesus. Studiere ihn in seinem Wort. Lese Bücher über ihn. Das Zweite. Suche Christus in jedem Text. Also wenn du deinen Text studierst, dann stell dir die Frage, inwiefern lehrt mich der Text etwas über das Wesen, über die Person, über das Werk, über die Eigenschaften von Jesus Christus? Spurgeon sagte einst zu einem jungen Prediger, ich denke, viel von uns ist bekannt, was er ihm sagte, folgendes: Weißt du nicht, junger Mann, dass aus jeder Stadt und jedem Dorf und jedes Dörfchen in England, wo auch immer es sein mag, eine Straße nach London führt? Genauso führt von jedem Text der Schrift eine Straße zur großartigen Metropole Christus. Und mein lieber Bruder, deine Aufgabe ist es, wenn du zu einem Text kommst, zu fragen, welche ist nun die Straße zu Christus? Ich habe nie einen Text, in dem ich keine Straße zu Christus befand. Und sollte ich je einen finden, so würde ich über Hecken und durch Gräben gehen, aber ich würde zu meinem Herrn kommen. Denn eine Predigt kann nichts nützen, wenn sie nicht einen Geschmack von Christus enthält. Also geh durch Gräben, spring über Hecken, mach dir die Mühe und finde Christus. Schau, in welcher Weise der Text Bilder, Anwendungen oder Aspekte von Christus enthält. Präsentiere den Zuhörern nicht einfach nur Wahrheiten, sondern zeige ihnen die Herrlichkeit von Jesus auf. Sei kein Moralapostel, es gibt's genug. Sei ein Prediger des Evangeliums. Arbeite hart daran. Und bemühe dich, diese wertvolle Aufgabe zu meistern. Und ich sage dir, er wird dich segnen dafür. Ja, es gäbe noch so viel dazu zu sagen, aber ich denke, wir können diesen Punkt hier an dieser Stelle abschließen. Ich denke, uns wurde deutlich, es ist absolut notwendig, Christus zentriert zu predigen. Und nun wollen wir zum vierten und letzten Punkt kommen, das anwendungsbezogene Predigen. Anwendungsbezogenes Predigen. Ähnlich wie Christuszentrierte Predigt ist die das anwendungsbezogene Predigt absolut zentral. Man kann durchaus sagen, wie wir es schon gehört haben, eine Predigt ohne Anwendung ist keine Auslegungspredigt. Es ist ein Vortrag, eine Lehrstunde vielleicht, aber keine Auslegungspredigt. Eine Predigt ohne Anwendung ist vielleicht ein Vortrag, aber keine Predigt. Eine Predigt ist erst dann eine Predigt, wenn der Zuhörer durch die Predigt persönlich angesprochen wurde, persönlich herausgefordert wurde und persönlich verändert wurde. Und genau dazu dient die Anwendung in der Predigt. Sie zieht auf die Gedanken, auf die Gefühle und auf die Handlungen der Zuhörer ab, fordert sie heraus, das Gehörte in ihrem Leben umzusetzen. Dazu dient die Anwendung in der Predigt. Ich finde Helge Stadelmanns Definition über die Anwendung in der Predigt sehr hilfreich. Er sagt dazu, Bibelauslegung in Form der Predigt lässt sich mit einem Pfeil vergleichen. Die Erklärung, also die Auslegung des Textes ist der solide Schaft. Die Veranschaulichung, also die Illustration, gleicht den Federn, die den Pfeil stabilisieren und zu seinem Ziel tragen. Aber die Anwendung ist die Spitze, die ans Ziel trifft. Die Anwendung ist die Spitze, die ins Herz hinein trifft. Es ist gut, einen sauberen Schaft zu haben und Federn zu haben. Aber so ein Pfeil bringt dir nicht viel, wenn er keine Spitze hat. Es wird nicht das Ziel durchbohren. Aber im Predigen geht es darum, das Herz zu durchbohren. Und deswegen braucht ein Pfeil eine Spitze. Deswegen braucht eine Predigt die Anwendung. Albert Martin drückt das Ziel der Anwendung ein wenig anders aus, aber es hilft auch zu verstehen, weshalb es wichtig ist, Anwendung zu bringen. Es heißt treffend, dass die Anwendung in der Predigt die Schnellstraße vom Kopf zum Herzen ist. Sie bildet die Brücke zwischen einem richtigen Verständnis biblischer Wahrheit und den daraus erwachsenen, angemessenen Gefühlen, einem gerechten Willen und gehorsamen Handeln. Durch die Anwendung beantworten wir die entscheidende Frage, und was bedeutet das nun für mich? Unsere exegetische Verkündigung des Wortes vermittelt den Hörern zunächst das Was, also was sagt der Text? Nachdem die Wahrheit des Wortes Gottes erkannt worden ist, zeigt die Anwendung dann auf, wie diese Wahrheit im Alltag gelebt werden soll, während wir uns bemühen, Gottes Willen zu tun. In der Anwendung wird die Predigt für die Zuhörer existenziell relevant. Hier erkennen und spüren sie die Dringlichkeit der lebendigen Wahrheit, die nicht nur ihren verstandesmäßigen Zugang verlangt, sondern auf ihren Willen, ihre Gefühle und ihr konkretes Handeln herausfordert. Ich denke, das kommt mittlerweile durch. Predigen bedeutet, die Gefühle und das Handeln der Zuhörer zu erreichen. Ich möchte ganz kurz erstens einige Beispiele für anwendungsbezogenes Predigen nennen und dann zweitens einige hilfreiche Prinzipien bringen und dann diese Lektion abschließen. Also erstes Beispiel für anwendungsbezogenes Predigen. Ich möchte drei biblische Beispiele nennen. Erstens Jeremia. Als Propheten empfingen die Propheten Gottes Wort. Wir haben schon gesehen, sie sollten Gottes Wort dann in das Leben der Zuhörer hineinsprechen, damit dadurch eine Reaktion hervorgerufen wird. Und das sehen wir zum Beispiel bei Jeremia in Kapitel 19, die Verse 14 bis 15. Dort heißt es, und Jeremia kam nach Tophet, wohin der Herr ihn gesandt hat, zu weissagen. Und er trat in den Vorhof des Hauses des Herrn und sprach zum ganzen Volk. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israel, siehe, ich will über diese Stadt und über all ihre Städte all das Unglück bringen, das ich über sie geredet habe, denn sie haben ihren Nacken verhärtet, um meine Worte nicht zu hören. Hier predigt Jeremia zu dem Volk und er wendet Gottes Wort auf sie an und sagt, Gott wird euch richten. Wieso? weil ihr euren Nacken verhärtet habt und nicht auf meine Worte gehört habt. Was war die Reaktion auf dieses anwendungsbezogene Training? Er hat direkt zum Volk gesprochen. Das heißt dann in Kapitel 20, die Verse 1 bis 2. Und als Paschur, der Sohn Immers, der Priester, er war Oberaufseher im Haus des Herrn, Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug Paschur den Propheten Jeremia und legte ihm den Stock im oberen Tor Benjamin, das im Haus des Herrn ist. Herzlichen Glückwunsch. Da. Wie wir es schon gesehen haben, anwendungsbezogenes Predigen bedeutet, du forderst die Leute heraus. Und entweder gefällt sie oder sie gefällt ihnen nicht. Entweder du bekommst Applaus oder du bekommst Schläge ins Gesicht. Aber das ist anwendungsbezogenes Predigen. Du wendest diese Wahrheit direkt auf den Zuhörer an und erwartest eine Gegenreaktion. Wenn wir predigen, müssen wir am Ende eine Reaktion von unseren Leuten erwarten. Ein zweites Beispiel ist Jesus selbst. Als ein reicher Jüngling zu Jesus kam und dieser ihn fragte, was er tun muss, um ewiges Leben zu haben, zitierte Jesus dann die 10 Gebote. Also er konfrontierte ihn mit dem Gesetz Gottes und dann erklärte der junge Mann, okay, all das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Aber Jesus durchschaute den Mann. Jesus sah in das Herz. Das ist meisterhaft. Das ist anwendungsbezogenes Predigen. In den Herzen, in die Herzen hinein predigen. Jesus sah, dass das Problem dieses jungen Mannes tiefer lag, nämlich in seinem Reichtum. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, oder das heißt hier, Jesus blickte ihn an. Also er schaut ihm in die Augen, das ist auch ein Teil von Predigen, wir schauen ihm Leute in die Augen. Liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Markus 10, 21. Er wendet Gottes Wort an, er schießt den Pfeil ab, die Spitze trifft ins Herz. Eine Reaktion wird gefordert von dem Jüngling. Und wie ist die Reaktion? Vers 22. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Jesus vermittelte nicht nur Wahrheit. Jesus predigte anwendungsbezogen. Er schoss die Pfeile in die Herzen. Deswegen wurde er auch gehasst. Für den Leuten. Wir werden gehasst werden, wenn wir Pfeile in die Herzen schießen. Und es kann sein, dass Leute betrübt weggehen. Spielt keine Rolle. Ja, Jesus ist ja auch ein Herr und der ist ein Anliegen und fragt, wird ja auch gehen. Wenn wir die Leute nicht zu einer Reaktion auffordern, dann predigen wir nicht. Und dann wird zum Beispiel das Johannes der Täufer. Johannes der Täufer beobachtete das gottlose Leben von Herodes und er sah, dass Herodes die Frau seines Bruders genommen hat und somit Ehebruch begangen hat. Johannes der Täufer konfrontierte Herodes mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz Gottes. Er wendete das Gesetz Gottes auf Herodes an. Er schoss den Pfeil ab. Er wendete es an und traf in Herodes sein Herz und sagte zu ihm, dass es ihm verboten sei, die Frau seines Bruders zu heiraten. Und diese Konfrontation, diese Anwendung von Gottes Wort auf das Leben von Herodes führte schließlich dazu, dass Johannes ins Gefängnis kam. Markus 6, 17 bis 18. Er, Herodes, hatte nämlich hingesandt und Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Bruder, ich hoffe, es wird deutlich. Und ich finde persönlich bei der Vorbereitung ist die Anwendung eines der herausforderndsten Teile der Vorbereitung. Weil du musst, wie wir gleich noch sehen werden, dich in die Leute hineinversetzen und du musst in ihr Leben hineinsprechen. Aber darum geht es. Johannes redete in das Leben von Herodes hinein. Was war die Reaktion im Gefängnis? Ja, das ist nicht selten die Reaktion. Nachdem wir gesehen haben, dass die biblischen Vorbilder selber anwendungsbezogen gepredigt haben, möchte ich ganz jetzt abschließend auf Prinzipien eingehen für das anwendungsbezogene Predigen. Also worauf solltest du achten? Was kann dir helfen, effektiv Gottes Wort anwendungsbezogen zu predigen? Ich möchte hier 4 Prinzipien nennen. Wir werden in der Lektion 6 nochmals etwas darauf eingehen, aber hier kurz 4 Prinzipien. Erstens, was sehr wichtig ist, ziehe die Anwendung aus dem Text. Ziehe die Anwendung aus dem Text. Das ist effektiv. Das wird überführen. Das wird wirksam sein. weil du nicht irgendwie willkürlich aus deinen Gedanken etwas in die Leute hineinlegen willst, sondern du erklärst Gottes Wort. Du zeigst die zeitlose Wahrheit auf. Du zeigst, was diese Wahrheit den Korinthern damals zu sagen hatte. Und dann diese zeitlose Wahrheit nimmst du aus dem Text heraus. Und machst dir Gedanken, in was für einem Kontext befinden sich deine Zuhörer? Und nun schieße ich aus dem Text heraus diesen Pfeil in den Kontext und in das Herz meiner Zuhörer. Nein, aus dem Text muss die Anwendung kommen. Das Zweite ist, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, erarbeite die Anwendung im Kontext deiner Zuhörer. Und das bedeutet, wie wir schon gehört haben, du musst aktives Mitglied deiner Gemeinde sein. Du musst die Umstände deiner Geschwister kennen. Du musst die politische Lage deines Landes kennen. Du musst die Umstände deiner Stadt kennen. Du musst die Umstände oder die Verhältnisse deiner Leute kennen. Sind sie arbeitstätig? Wo arbeiten sie? Womit haben sie zu kämpfen? Haben sie kleine Kinder? Sind sie alt? Haben sie Gebrechen? Haben sie mit Krankheit zu kämpfen? All diese Dinge, der Kontext deiner Leute, der muss in deiner Predigtvorbereitung beständig vor deinen Augen sein. Deine Leute müssen vor deinen Augen sein. In deinen Gebeten musst du darum ringen und schauen, womit hat wer zu kämpfen und was kann ich sagen, ausgehend aus diesem Text, um in ihr Leben hineinzureden. Das ist effektives Auslegungspredigen. Eine dritte Sache ist, sei konkret bei deiner Anwendung. Sei konkret. Also sprich nicht oberflächlich und allgemein über Kindererziehung. Ja, jeder von uns hat mit Kindererziehung zu kämpfen und wir müssen darauf achten, dass wir liebevoller sind. Ja, stimmt. Hat es dich getroffen? Nee, du hast schon recht. Aber wenn ich sage, wenn du lieblos mit deinen Kindern umgehst und ich beginne konkret zu werden, ich rede nicht allgemein über eine Sache, sondern ich beginne konkret zu werden, konkret über Fehler, konkret über das Versagen, konkret über Sünden, dann durchbohre ich die Herzen. Behandle die Themen, über die du sprichst, also nicht oberflächlich, sondern pack sie bei der Wurzel, präsentiere sie und zeige konkret auch Wege auf, wie man diese Dinge umsetzt. Und eine vierte Sache, achte auf das Personalpronomen bei der Anwendung. Das ist extrem wichtig. Damit deine Anwendung ins Schwarze trifft, musst du deine Zuhörer persönlich ansprechen, indem du sagst, du, nicht wir, nicht ich. Ja, ich weiß, also
Man müsste.
man müsste, ich muss, wir müssen. Okay? Werde konkret. Spreche die Person an, schau in die Augen und sag, du, überwinde die Menschenfurcht. Wenn du ständig von dir, von wir, von uns sprichst, dann fühlt sich keiner angesprochen. Und daher solltest du dir angewöhnen, deine Zuhörer konkret anzusprechen und konkret zu sein. Das war ganz grob. Es gibt noch mehr zu sagen. Ich denke, wir werden in einer anderen Lektion noch mal auf die Anwendung eingehen. Aber ja, ich hoffe, dass es geholfen hat. Zum einen diese zwei Formen der Predigt zu besuchen, die das aussegende Predigen und das thematische Predigen, und dann noch zwei Aspekte, die dabei sein, Christuszentrierte Predigen, das anwendungsbezogene Predigen. Wenn wir diese Dinge beherzigen, wenn wir Gott uns Gnade schenken und uns beistehen bei der Vorbereitung und bei der Verkündigung, möge der Herr uns wirklich Gnade geben, über das Gesagte nachzudenken.
Amen. Amen.